Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen tief in ein Thema ein, das uns, glaube ich, alle auf die eine oder andere Weise betrifft. Die tiefen Wurzeln unserer psychischen Gesundheit.
Absolut.
Du hast uns nämlich eine Frage geschickt, die wirklich ins Schwarze trifft. Wenn eine psychische Erkrankung ausbricht, ist der Auslöser, sagen wir mal, ein Jobverlust oder eine Trennung, wirklich die Ursache?
Mhm.
Oder ist das Ganze nur der letzte Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen bringt, das sie schon seit der Kindheit füllt?
Genau die Frage.
Um das zu ergründen, haben wir uns zwei sehr detaillierte deutsche Studien vorgenommen. Eine von Sulz, Hagspiel und Kollegen und eine besonders tiefgehende von Schönwald. Wir wollen heute mal schauen, wie die Forscher da vorgegangen sind und was ihre Ergebnisse für uns alle bedeuten.
Ja, und das ist eine der Kernfragen in der Psychotherapie überhaupt. Es geht darum zu verstehen, ist unser Schicksal sozusagen eine Kette unglücklicher Zufälle oder ist es das Resultat einer langen, prägenden Geschichte? Und diese Studien sind halt so wertvoll, weil sie genau das versuchen.
Was genau?
Eine Lebensgeschichte nicht nur als Anekdote zu sehen, sondern sie systematisch und vergleichbar zu erfassen.
Genau. Und bevor wir uns jetzt auf die Ergebnisse stürzen, die sind teilweise echt schockierend, müssen wir kurz über das Handwerkszeug reden. Wie misst man überhaupt eine Kindheit?
Ja, gute Frage.
Man kann ja schlecht einen Fragebogen ausfüllen mit: Meine Kindheit war erster super, B okay, C schwierig. Das würde der Sache ja null gerecht werden.
Überhaupt nicht. Das zentrale Instrument hier ist, also man muss schon sagen, fast ehrfurchtgebietend. Es nennt sich Fragebogen zur Lebens- und Krankheitsgeschichte, kurz WDS-1.
WDS-1, okay.
Aber das Wort Fragebogen ist hier wirklich eine totale Untertreibung.
Wie meinst du das?
Naja, stell dir eher ein Skript für deine eigene Autobiografie vor. Das sind über 480 offene Fragen, also kein Ankreuzen. Die Patienten bekommen den mit nach Hause und füllen den oft über Wochen aus, weil die Fragen so tief gehen, dass man wirklich in sich gehen muss.
Moment, über 480 offene Fragen. Das ist ja kein Fragebogen, das ist eine Lebensbeichte auf Papier. Was für Dinge wollen die denn da wissen? Ich stelle mir das unglaublich intensiv vor.
Ist es auch. Es werden 67 sogenannte Kernvariablen erfasst. Das geht von ganz konkreten Dingen bis zu sehr subjektiven. Du wirst zum Beispiel gebeten, beschreiben Sie Ihren Vater mit 5 Eigenschaften.
Okay.
Oder erzählen Sie eine typische Situation, die Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter als Kind beschreibt. Aber es geht noch tiefer. Ein riesiger Block ist die Bedürfniserfüllung. Also, wurden deine grundlegenden Bedürfnisse nach Schutz, Geborgenheit, Wertschätzung oder auch Autonomie von den Eltern erfüllt oder eben nicht?
Und wie ist das mit den Gefühlen? Das ist ja auf der Knackpunkt.
Exakt. Ein ganzer Abschnitt widmet sich den Emotionen. Wie haben die Eltern selbst Gefühle gezeigt? Gab es überhaupt welche? Wie haben sie auf deine Gefühle reagiert, wenn du traurig warst oder wütend?
Ja.
Und die vielleicht wichtigste Frage: Welche Gefühle mussten sie als Kind unterdrücken?
Uff.
Das geht dann weiter über Beziehungen zu Geschwistern, Großeltern, Freunden, über Leistungsdruck in der Schule, bis hin zu ganz harten Fakten wie Trennung der Eltern, Todesfällen oder sogar Gewalterfahrungen. Es ist ein komplettes 360-Grad-Bild der prägenden Jahre.
Puh, das ist eine gewaltige Datenmenge. Ich stelle mir jetzt vor, die Forscher sitzen vor Hunderten dieser ausgefüllten, handgeschriebenen Lebensgeschichten. Das ist ja ein Meer aus subjektiven Erinnerungen und Gefühlen. Wie macht man daraus harte, vergleichbare Fakten? Also Statistiken.
Und das ist der eigentliche methodische Kniff. Man nennt das Verfahren qualitative Inhaltsanalyse nach Meyring.
Klingt kompliziert.
Ja, klingt kompliziert, aber die Idee dahinter ist eigentlich genial einfach. Stell dir vor, du hast 1000 Kommentare unter einem YouTube-Video und willst wissen, was die Leute wirklich denken. Du fängst an, die Kommentare zu sortieren. Positiv, negativ, fordert mehr Details.
Ah, okay, ich verstehe.
Genau, das macht man hier, nur eben wissenschaftlich fundiert. Man nimmt alle Antworten auf eine Frage, zum Beispiel die 5 Eigenschaften des Vaters, legt sie nebeneinander und bildet Cluster, also Kategorien.
Das heißt, wenn viele Patienten schreiben, der Vater war streng, autoritär, dominant oder herrisch, dann landet das alles in einem Topf, den man dann zum Beispiel negativ-aggressiv nennt.
Genau, du hast es erfasst. So verwandelt man diesen riesigen Berg an Text in zählbare Kategorien. Und am Ende kann man sagen, bei 70% der Patienten wurde der Vater als dominant erlebt. Man quantifiziert das Qualitative, ohne die Tiefe der Aussage komplett zu verlieren.
Okay, super spannend. Wir haben also dieses unglaublich detaillierte Werkzeug fast wie ein archäologisches Instrument für die Seele. Was haben die Forscher denn damit ausgegraben? Fangen wir mal mit der ersten Studie an, der von Sulz und Hagspiel aus 2010. Was kam da bei den 208 Patienten raus?
Moment mal, da würde ich kurz einhaken. Das ist doch ein Widerspruch zu dem, was man erwarten würde, oder? Wie kann man sich geliebt fühlen, wenn die Atmosphäre zu Hause vielleicht trotzdem toxisch war? Trennen Kinder das so stark?
Exzellente Frage. Und genau das zeigen die weiteren Daten. Denn obwohl dieses Grundgefühl von Liebe da war, bröckelt die Fassade sofort, wenn man nach den Fakten fragt. 65%, also fast zwei Drittel, berichteten über eine schlechte, konfliktreiche Ehe der Eltern.
Okay, das ist schon eine Hausnummer.
38% beschrieben die Beziehung zur Mutter als aktiv belastend. Und besonders spannend wird es beim Thema Gefühle. Fast die Hälfte, 49%, gab an, als Kind gelernt zu haben, den eigenen Ärger systematisch zu unterdrücken.
Wow.
Und das am stärksten unbefriedigte Bedürfnis war, und das ist der Kern, das nach Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Man kann also ein Kind lieben und ihm trotzdem keine sichere Welt bieten.
Das leuchtet ein. Das Kind spürt vielleicht die Zuneigung, aber die Umgebung ist trotzdem chaotisch, unberechenbar und angstbesetzt. Das allein ist ja schon eine enorme Belastung. Und jetzt bin ich gespannt. Die Schönwald-Studie gilt ja als noch umfassender. Bestätigt die diese Ergebnisse oder geht sie noch einen Schritt weiter?
Sie geht viel, viel weiter. Sie bestätigt die Ergebnisse nicht nur, sie legt sie quasi unter ein Mikroskop. Und das Bild, das dabei entsteht, ist, also es ist fast erschütternd. Nehmen wir die Beziehung zum Vater.
Ja.
Über 70% der Patienten beschrieben sie als negativ, bedrohlich oder zumindest ambivalent. Die Bedürfnisse, die hier am massivsten frustriert wurden, waren die nach Selbstwert und Bindung. Und jetzt kommt's. Bei der Beziehung zur Mutter zeigt sich ein fast identisches Muster.
Ernsthaft?
Ja. Wieder über 70% negative oder ambivalente Beschreibungen. Auch hier kaum erfüllte Bedürfnisse nach Bindung und Selbstwert, dicht gefolgt vom Bedürfnis nach Autonomie.
Das ist eine brutale Zahl. Das bedeutet ja, für die große Mehrheit dieser Menschen war die Beziehung zu beiden Elternteilen eine Quelle von Schmerz und Mangel, nicht von Stärke und Sicherheit.
Genau.
Und was sagt die Studie zur Ehe der Eltern? Die war ja in der ersten Studie schon bei 65% als schlecht bewertet.
Die Schönwald-Studie legt hier noch eine Schippe drauf. Hier wird geschrieben, über 80% der Aussagen die elterliche Ehe als negativ. Stopp, das müssen wir uns mal kurz klar machen.
80%.
Das bedeutet, für 4 von 5 dieser späteren Patienten war das eigene Zuhause kein sicherer Hafen, sondern eine tägliche Krisenzone. Und die Studie zeigt auch, was das heißt. Permanente Konflikte, offene Gewalt, emotionale Kälte oder pures Desinteresse der Eltern aneinander. Das ist die Luft, die diese Kinder jeden Tag geatmet haben.
Und das muss sich ja direkt auf die Gefühlswelt der Kinder auswirken. Wenn die Eltern schon so miteinander umgehen, wie gehen sie dann erst mit den verletzlichen Gefühlen eines Kindes um?
Genau das ist der Punkt. Die am häufigsten erlebten Gefühle in der Kindheit waren, wenig überraschend, Traurigkeit und Angst.
Mhm.
Und jetzt der Teufelskreis. Die am stärksten unterdrückten Gefühle waren Traurigkeit, Wut und Angst. Man fühlt sich also permanent schlecht, lernt aber gleichzeitig, dass man das auf keinen Fall zeigen darf. Und die Studie liefert die Begründung dafür. Und die ist wirklich heftig.
Okay, und was war die Reaktion der Eltern, wenn ein Kind doch mal seine Gefühle gezeigt hat?
Die Antwort darauf ist überwältigend. 90% der Väter und 80% der Mütter reagierten auf die Gefühlsäußerung ihrer Kinder mit Aggression, Unverständnis oder Desinteresse.
90%? Das ist ja kaum zu fassen.
90. Das ist im Grunde eine Garantie dafür, dass ein Kind lernt, meine Gefühle sind falsch, unerwünscht und gefährlich. Das ist eine direkte Anleitung zur Verdrängung.
Zu begraben und eine Maske aufzusetzen. Die Zahlen sind erschütternd. Aber du sagtest, die Schönwald-Studie liefert noch mehr als nur diese Zahlen. Was ist der zusätzliche Informationsgewinn, der sie so besonders macht?
Richtig. Der erste Punkt ist, sie liefert nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Durch die qualitative Analyse erfahren wir, wie sich das Interesse angefühlt hat. Oder was genau ein Patient meinte, wenn er seinen Vater als schwach bezeichnete. Man bekommt die Geschichten hinter den Zahlen.
Ah, das macht es greifbarer.
Absolut. Und der zweite, vielleicht noch wichtigste, zusätzliche Einblick ist die Einschätzung des psychischen Entwicklungsniveaus. Die Patienten selbst schätzten sich oft als recht reif und reflektiert ein. Die Therapeutin kam aber bei der Hälfte der Patienten zu einer anderen Einschätzung. Sie verortete sie auf der impulsiven Stufe.
Was bedeutet das, impulsive Stufe? Das klingt nach Problemen mit der Selbstkontrolle.
Genau das. Es bedeutet, dass diese Erwachsenen unter Stress, also wenn es schwierig wird, massive Probleme in der Steuerung ihrer Emotionen und ihrer Beziehungen haben. Sie fallen quasi in alte Muster zurück. Eine direkte, nachvollziehbare Folge dieser Kindheitserfahrungen, in denen eine gesunde Emotionsregulation ja systematisch verhindert wurde.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Wir haben ein Bild von Kindheiten, die von emotionaler Kälte, Konflikten und der Unterdrückung von Gefühlen geprägt sind. Wenn wir jetzt auf deine Ausgangsfrage zurückkommen, stützen diese beiden Studien die Hypothese, dass psychische Störungen im Erwachsenenalter primär durch diese Altlasten aus der Kindheit verursacht werden?
Ja.
Dass der spätere Auslöser ohne diese Vorgeschichte vielleicht nur eine schlechte Phase im Leben gewesen wäre, aber keine ausgewachsene Erkrankung?
Ja, das ist die unmissverständliche Quintessenz beider Studien. Die Daten legen zwingend den Schluss nahe, dass die Patienten durch ihre Kindheitserfahrungen eine extrem hohe Vulnerabilität, also eine seelische Anfälligkeit, entwickelt haben.
Okay.
Die Belastungen sind nicht die Ausnahme, sondern die erdrückende Regel in den Biografien dieser Menschen. Und sie ziehen sich durch alle Bereiche. Es ist nicht nur ein problematischer Vater, es ist der Vater, die Mutter, die Ehe der beiden, der Umgang mit Gefühlen. Es ist das ganze System, das krankmachend war.
Das Fass war also schon randvoll. Der Jobverlust oder die Trennung im Erwachsenenalter war dann wirklich nicht die Ursache des Problems, sondern nur der Funke an einer längst gelegten Zündschnur.
Das ist das perfekte Bild dafür. Das spätere Ereignis trifft auf eine bereits geschwächte, brüchige psychische Struktur und hat deshalb eine so verheerende Wirkung. Das Fass war nicht nur voll, der Rand des Fasses war vielleicht schon porös und rissig.
Mhm.
Ohne diese Vorbelastung hätte dieselbe Person den Jobverlust vielleicht mit Trauer und Wut verarbeitet, aber wäre nicht in eine tiefe Depression gekippt.
Das ist eine ebenso beunruhigende wie irgendwie auch entlastende Erkenntnis. Beunruhigend, weil es die Macht der ersten Jahre zeigt, aber auch entlastend für Betroffene, die sich oft fragen, warum bin ich nicht stark genug, um das wegzustecken?
Genau.
Die Antwort ist, weil du schon einen Marathon gelaufen bist, bevor das eigentliche Rennen überhaupt anfing. Was für eine Schlussfolgerung ergibt sich daraus für die Prophylaxe, also für die Vorbeugung?
Die Schlussfolgerung ist eigentlich total simpel und gleichzeitig radikal. Prävention darf nicht erst beim Erwachsenen ansetzen, der mit 40 wegen Burnout zusammenbricht. Prävention muss in der Kindheit ansetzen.
So früh wie möglich also?
Ja. Es geht darum, die Ressourcen der Kinder zu stärken. Und das geht am besten über die Eltern. Die Quelle nennt hier explizit Ansätze zur Verbesserung elterlicher Feinfühligkeit, zum Beispiel Programme wie SAFE.
Elterliche Feinfühligkeit, das heißt im Grunde, Eltern dabei zu helfen, die emotionalen Signale ihrer Kinder richtig zu lesen und angemessen darauf zu reagieren.
Genau das. Ihnen beizubringen, ein sicheres und förderliches Umfeld zu schaffen, in dem ein Kind lernen kann, dass seine Gefühle valide sind und dass es Hilfe bekommt, wenn es sie braucht. Das ist der wirksamste Schutz, die stärkste Impfung, die wir gegen spätere psychische Erkrankungen aufbauen können. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Fässer gar nicht erst bis zum Rand gefüllt werden.
Wenn wir das alles auf einen Punkt bringen. Die Analyse dieser Studien zeichnet ein eindringliches Bild. Der Moment, in dem eine psychische Krankheit sichtbar wird, ist selten der Anfang der Geschichte. Die Wurzeln liegen fast immer tief in der Vergangenheit, verankert in den Beziehungserfahrungen und der emotionalen Atmosphäre unserer Kindheit. Das zeigt mit aller Wucht, wie unglaublich prägend diese ersten Jahre für unser gesamtes weiteres Leben sind.
Absolut. Und das führt mich zu einem letzten Gedanken, der dich vielleicht noch weiter beschäftigt. Diese Studien zeigen die starke Korrelation, also den Zusammenhang zwischen den Belastungen und der späteren Erkrankung.
Richtig.
Aber die wirklich spannende Frage für die Zukunft ist doch, wie genau sieht dieser Prozess aus? Was passiert auf neurobiologischer und psychologischer Ebene, wenn ein Gehirn jahrelang darauf trainiert wird, Wut zu unterdrücken oder mit der emotionalen Kälte eines Elternteils klarzukommen?
Ja.
Zu verstehen, wie diese Erfahrungen die Architektur unseres Gehirns und unseres Selbst buchstäblich formen und verdrahten, das ist der nächste entscheidende Schritt. Nicht nur für bessere Therapien, sondern auch für die Frage, wie wir als Gesellschaft die Verantwortung für die nächste Generation wirklich ernst nehmen können.